So, guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr, als Schweizer die beiden Österreicher aus Tirol, Alex und Theresa, begrüßen zu dürfen.
Hallo.
Sie sprechen über eine typische österreichische Lösung, die Dirn-Koalition. Sie betreiben den Podcast, jetzt hoffe ich, ich kann das richtig aussprechen, unsösterreichs.jetzt.
Perfekt.
Ich würde jedem empfehlen, den mal anzuhören. Ihr macht das einmal pro Woche?
Einmal pro Jahr sind wir froh.
Ja, schon öfter. Wenn was los ist.
Dann bitte ich euch für einen großen Applaus für unsere zwei Sprecher und viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe von Uns Österreichs jetzt. An meiner Seite wie immer
die Theresa und an meiner Seite wie immer
der Alex. Hallo liebe Hörer und anwesende Gäste. Wir sind wieder auf dem Chaos Communications Kongress, die Nummer 39. Freut uns wieder da zu sein, vor sehr vielen Leuten da. Bin schon ganz aufgeregt wieder. Also als Podcaster ist man nicht gewohnt, vor Leuten zu arbeiten, aber freut mich sehr. Ja, worum geht's heute? Wir haben, wie wir schon gehört haben, eine typisch österreichische Lösung vorzubringen. Wir haben letztes Jahr schon über die Koalitionsverhandlungen kurz gesprochen, da war das alles noch im Gange. Wir haben dann auch über die Brandmauer an sich gesprochen in Österreich. Naja, die gibt's nicht de facto. Und die in Deutschland und wie sinnvoll das Ganze ist. Es hat sich dann was ergeben über Weihnachten, über die Feiertage. Und um das alles noch ein bisschen einzufangen, wo waren wir denn letztes Jahr und wie ist dann weitergegangen, wird die Theresa jetzt einmal ein schnelles Recap machen.
Schauen wir uns das an. Also für diejenigen, die letztes Jahr schon da waren, es war so, dass wir im September gewählt haben, Nationalrat, das ist so wie bei euch der Bundestag. Und bei dieser Wahl ist die FPÖ als stärkste Partei hervorgegangen. Die FPÖ ist eine sehr rechte Partei. Und normalerweise ist es so in Österreich, so en sens, also es ist kein Gesetz oder so, sondern das wird halt so gemacht, dass die stimmenstärkste Partei den Auftrag für die Regierungsbildung bekommt. Und das erste Mal ist das nicht passiert. Der Bundespräsident, der diesen Auftrag erteilt für die Regierungsbildung, hat mit allen Parteien gesprochen und ist zur Konklusion gekommen, dass das nicht funktionieren wird mit der FPÖ als Regierungspartner und hat sich dann an die zweite Partei, zweitstimmenstärkste Partei gewandt, an die ÖVP. Die ÖVP entspricht so der CDU, zum Teil CSU. Und die ÖVP ist dann in Verhandlungen gegangen mit der SPÖ und mit den Neos. Die SPÖ, das ist so wie die SPD in Deutschland. Die Neos, die sind so, ich habe das letztes Jahr schon gesagt, wie die FDP, nur nicht auf Koks. Und also schon eine liberale Partei, aber nicht so wirtschaftsliberal wie vielleicht die FDP.
Das ist lustigerweise durchaus soziale Themen drinnen. Also sie sind eine sehr eigenartige liberale Partei. Eine durchaus wählbare Partei, so, also die sind gemäßigt und das erste Mal quasi in so Verhandlungen auch gegangen.
Genau, die FDP ist auch sehr sozial, die schauen halt auf den Lindner.
Ja, jetzt müssen sie auf ihm schauen, weil ja, jetzt, ne?
Das hat der Gebrauchtwagen verkauft. Also die haben dann begonnen zu verhandeln und das hat da ganz gut funktioniert. Der Bundespräsident hat uns immer erzählt, was da so passiert, was die da so sprechen. Und dann waren wir ja hier, dann haben wir das alles erzählt und wir waren schon ganz aufgeregt, Dirndl-Koalition oder Zuckerl-Koalition, weil die Farbe der Neos ist pink und deswegen dieser Name dafür. Und dann Anfang Jänner sind die Neos aufgestanden und haben gesagt, die SPÖ und die ÖVP, die sind nur so altbacken, die sind so konservativ, wir können keine Regierung mit denen bilden, es funktioniert für uns einfach nicht. Und die sind aufgestanden und vom Verhandlungstisch gegangen und dann am nächsten Tag hat sich die ÖVP gedacht, na okay, dann lassen wir es auch. Und der damalige Verhandler und Parteiobmann für die ÖVP, der Karl Nehammer, der hat sich gedacht, jetzt wollte ich so gern wieder Bundeskanzler werden und jetzt muss ich mit der FPÖ und dann darf ich nicht mehr Bundeskanzler sein, dann will ich auch nicht mehr Parteichef sein. Hat ein ganz dramatisches TikTok-Video gemacht.
Dramatisches TikTok-Video, politisch.
Also, ja, er war schon, ich muss jetzt gehen, da kann ich drehen, da beißt immer die Zähne so zusammen. Und dann hat er gesagt, er will das nicht mehr, aber er hat sofort einen Nachfolger gefunden, den Herrn Stocker, das ist so ein treuer Parteisoldat, ist ja immer bezeichnet worden, ein Anwalt, haben das mit dem Rückgrat nicht so. Und der hat dann gesagt, okay, dann ich mache das weiter, und dann hat die FPÖ, also diese stimmenstärkste rechte Partei, den Auftrag für die Regierungsbildung bekommen und hat da das gleich gestartet mit der ÖVP.
Ja, das ist dem Herrn Van der Bellen, der grüner Bundespräsident ist, ja, in Österreich, das ist ihm wirklich, glaube ich, nicht leicht gefallen. Das ist ihm schon bei der Regierungsbeauftragung der ÖVP, wo er gesagt hat, das kann mit der FPÖ enden, recht schwierig gewesen, aber er hat wirklich dem Herrn Kickl, und er hat drauf bestanden. Er will diesen Auftrag haben, er will nicht quasi dann gefragt werden von der ÖVP, sondern er wollte wirklich, er will Volkskanzler werden. Das war sein Ziel, und das war für den Van der Bellen nicht einfach, aber er hat das aus meiner Sicht wirklich gut gemacht.
Er hat es gut gemacht, er hat uns immer im Fernsehen erklärt, uns immer wie so bei Kasperl und Bezi erklärt uns, was gerade passiert. Und dann haben eben FPÖ und ÖVP diese Regierungsverhandlungen wieder begonnen. Und man muss dazu sagen, die zwei, die haben eine Geschichte, so On-Off-Beziehung haben die. Also die haben sich voll gern mögen, Anfang der 2000er, da waren, also die ganze EU war gegen uns, da war das nur böse, wenn man rechte Parteien in der Regierung hat. Und wir haben natürlich zusammengehalten, seit Waldheim können wir das, wenn von außen jemand kommt, stehen wir zusammen. Und dann hat es aber nicht so gut funktioniert, und dann Mitte der 2010er Jahre haben sie sich wieder gefunden, wie in so Soap Opera, waren sie wieder in Love, und dann hat es aber dieses Video auf Ibiza gegeben, und dann ist ja das alles zerfallen, diese Regierung, ich habe es vielleicht in Deutschland auch gehört, und dann ist das eben zerbrochen, und seitdem seien sie halt Spinnefeind gewesen. Und die FPÖ war böse auf die ÖVP, weil sie gesagt haben, damals, wir waren so eine tolle Regierung, und nur wegen dem Video habt ihr uns jetzt vom Thron gestoßen. Und das haben sie jetzt in diesen aktuellen Regierungsverhandlungen, die im Anfang 2025 passiert sind, das haben sie sich spüren lassen. Also die haben einfach alles gefordert, wo sie gewusst haben, die ÖVP kann eigentlich nicht mitgehen. Sie haben ihnen, ja, also wenn es ein Cartoon wäre, dann wäre jemand da, der die Speichel leckt, und das wäre die ÖVP.
Genau, der Herr Kickl war deswegen auch persönlich, also nicht nur parteiideologisch irgendwie angegriffen und böse, sondern er war persönlich böse. Er war Innenminister unter Herr Kurz, und da haben sie ihn rausgekickt, aufgrund vom Strache dann eben wegen dem Video. Und er hat nicht mehr seine Pferdeln haben dürfen. Ja, er wollte seine Reitpferde bei der Polizei haben. Das war das oberste Projekt für ihn. Und das ist auch, die haben wir gleich verkauft dann auch wieder. Und das hat ihm wirklich persönlich angegriffen. Ja, und er ist so ein Typ, der merkt sich sowas. Aber er ist auch der Typ, der nicht versteht, wann er es übertreibt. Und genau da, das hat er dann.
Das hat er gemacht. Also sie haben immer mehr versucht, die ÖVP, es hat am Anfang ganz gut funktioniert, da haben sie nur über das Budget geredet, das war nicht so schwierig. Nehmen wir den Armen, geben den Reichen. Und dann ist es aber ins Detail gegangen, und dann hat man immer mehr gemerkt, das funktioniert jetzt gar nicht mehr. Und dann ist es auch darum gegangen, die FPÖ soll sich zur EU-Mitgliedschaft Österreichs, das sollen sie sagen, dafür stehen sie auch, für freie Medien, für freie Justiz. Und das hat nicht funktioniert für die FPÖ, und dann hat irgendwann die ÖVP gesagt, okay, jetzt sind wir genug auf dem Boden herumgekrochen, jetzt wollen wir wieder aufstehen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir sprengen jetzt diese Koalitionsverhandlungen. Wieder Van der Bellen, unser Präsident, steht im Fernsehen, erklärt uns wieder alles. Schöne Verfassung, kein Problem. Und dann plötzlich sagen wieder Neos und SPÖ, also die von früher, während einer Zählen schon verwirrend. Also ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Aber ÖVP, SPÖ, Neos kommen wieder zusammen, hatten ja schon viel verhandelt, sind da sofort wieder eingestiegen, und nach nur 2 Wochen hatten sie die Regierung. Okay, es hat insgesamt 155 Tage gedauert, aber dann war es in 2 Wochen fertig. Ja. Wir schlagen irgendwann Belgien. Ja, muss unser Ziel sein.
Stimmt, schauen wir, was die Holländer machen. Aber wir sind gut dabei im Schnitt.
Das schaffen wir. Und sie haben, dann war es nur so, die Neos, die waren ja das erste Mal in der Regierung. Dann haben die nur gesagt, jetzt müssen wir unsere Mitglieder befragen. Wir sind zu Hause gesessen vom Fernseher. Hoffentlich sagen sie ja, hoffentlich sagen sie ja. Sie haben ja gesagt. Und dann hat es Anfang März diese neue Regierung gegeben. Wir suchen immer nur nach Namen. Ich bin für Dürndl-Koalition.
Ja. Also, Tiroler sind dann doch Touristik.
Ja, genau, richtig. Deswegen Dürndl. Wir haben sehr, sehr viele Minister und Staatssekretäre jetzt, weil es eben so viele Parteien sind und weil jeder halt auch was haben muss. Aber es hat schon jeder so diese Themen bekommen, worin sie gut sind. Also die ÖVP hat die Wirtschaft bekommen, weiß nicht, ob sie gut sind, aber sie haben das halt bekommen. Die SPÖ hat Soziales und Gesundheit bekommen zum Beispiel, und die Neos Bildung. Die Neos gibt es seit 10 Jahren, glaube ich, oder 15, und die sprechen ganz viel über Bildung immer, und die haben das Ministerium zum Beispiel bekommen. Das war so, was bisher geschah, also bis März, und schauen wir uns an, wie sie jetzt arbeiten.
Genau, und schauen wir uns jetzt wirklich an, hat sich was verändert oder machen sie den gleichen Blödsinn wie schon vorher? Sie haben was probiert zu verändern. Ja, sie haben im Prinzip so das Motto, glaube ich, in die Mitte gestellt, leben und leben lassen. Ja, also sie gehen nicht, quasi die Vorschläge des anderen müssen wir torpedieren und wir beschließen das Ganze zwar, aber eigentlich reden wir dagegen. Ja, das haben sie mit den Grünen gemacht, die ÖVP im Speziellen, und haben damit im Prinzip auch ihre Glaubwürdigkeit komplett sabotiert. Ja, das haben sie dann schon scheinbar eingesehen und lassen jetzt wirklich jeden seine tiefen Themen, die wichtig sind für die einzelne Partei, lassen sie auch durchziehen und kommunizieren es dann auch so. Ja. Und da haben sie auch ein Themensetting, bringen sie zusammen aktuell. Ja. Also wie gut die Themen sind und wie sie es ausarbeiten, das ist dahingestellt, rein nur die Arbeitsweise. Sie setzen die Themen selber. Ja. Also bis vor kurzem war es die FPÖ in allen Themen, hat die FPÖ was gesagt und alle sind draufgesprungen und gesagt, das geht ja nicht oder schlimm oder böse, aber das Thema war gesetzt. Jetzt probieren sie über ihre Regierungsarbeit Themen zu setzen. Sie starten mit den öffentlichen Diskurs mit ihrer Positionierung, der jeweiligen. Ja. Also die SPÖ kann ihre sozialen Punkte in den Themen bringen, die Neos, die Liberalen und die ÖVP den Rest. So. Auch so grüne Themen, die lasse ich jetzt komplett raus, leider fast ganz, weil das, wenn man es nach grünen Themen beurteilt, dann ist es nicht gut. Also die haben da wirklich, grün ist verbrannt und das lassen sie auch so spüren und streichen mal alles. Aber auf das gehe ich noch ein bisschen später ein, aber das muss man jetzt wirklich ausklammern, ansonsten kann man es nicht beurteilen, wie die Arbeit ist aus meiner Sicht. Dann haben sie diese Positionierung gemacht und damit wollen sie, ich sage, ob es funktioniert, sie wollen diesen Anschein dieser Einheitspartei, ja, das immer von der rechten Seite kommt, ja, es gibt ja nur eine Systempartei, ja, ist die gleichen, dem wollen sie da ein bisschen entgegenstehen und sagen, nein, wir haben Positionen, die sind unterschiedlich, wir stehen für das ein und jetzt gehen wir in die Verhandlungen. Ja, in Realität werden sie vorher schon verhandelt haben und auch einen Kompromiss schon vorher gefunden. Aber sie probieren zumindest diesen Weg des Kompromisses dann öffentlich zu kommunizieren. So, da sind wir gestartet, jetzt sind wir den Schritt gegangen, jetzt sind wir uns schon näher und dann am dritten Kommunikation sagen sie, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir einen Kompromiss gefunden, ja, und stellen sich dann gemeinsam alle, was beteiligt sein, unter dem Lied des führenden Ministers sozusagen, wenn es jetzt Bildung ist, ist der Herr Wiederkehr als Bildungsminister, der ganz vorne steht, das Hauptding präsentiert. Aber wenn es dann irgendwie die Integration oder das Innenministerium betrifft, dann stehen auch die daneben und sagen ihre Punkte und lassen sich leben. Ja, und ich sage, es wirkt ruhiger, das Ganze. Es ist angenehmer als aus unserer Sicht. Das muss beim Volk ganz anders, kann das ankommen. Aber
für den Podcast schlecht, aber für uns gut.
Genau, deswegen haben wir nicht so viele gemacht heuer, weil es wirklich tatsächlich eher ruhig war. Ja, die FPÖ die sagt immer nein, aber der Rest ist konstruktiv. Ja, und sie probieren Dinge anders zu machen als vorher, aufgrund dessen, wie diese Verhandlungen gelaufen sind. Und das ist dieser österreichische Weg, wie wir es geschrieben haben. Wir haben es letzte Mal gesagt, eine Brandmauer ist schwierig, ja, dass das auf Dauer haltbar ist. Und das Beste ist, irgendwie kontrolliert das System zu sauber zu machen. Und dann müssen sie irgendwann an die Macht kommen, damit die Leute sagen, das funktioniert nicht. Populismus funktioniert nicht in der Regierung. Österreichische Weg ist das, wir lassen sie verhandeln, brechen die Verhandlungen ab, haben damit niedergeschrieben, was sie wollten, und das kann man dann den Leuten eher sagen, Schatz, die wollten ja, die wollten euch das wegsparen, die wollten das machen, und das hat tatsächlich eine Läuterung bei den Parteien zumindest gebracht. Bei den Leuten werden wir es nur sehen, weil die Umfragen sind ungefähr gleich wie am Anfang, aber sie sind immer schlechter geworden diesbezüglich, und so gesehen ist es ein ruhigerer Weg. Das Problem der ganzen Geschichte ist, dass die Leute schon ein bisschen daran gewohnt sind. Ja? Sie sind an Populismus gewohnt. Und ob man das jetzt aufbricht, das werden wir noch sehen. Aber es ist ein interessanterer Weg, vor allem angenehmer zu der Kurzära, weil das war, jeden Tag stehst du auf und du bist irgendwie unter Spannung gewesen. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und die bisherigen Ergebnisse. Ja, sie haben jetzt seit dreiviertel Jahr ungefähr, haben sie jetzt gearbeitet. Für Details in dem Ganzen könntest du den vorherigen Podcast, Folge von uns anhören, die nächsten 1, 2, 3 vielleicht, wo wir wirklich das Regierungsprogramm durchgehen, Punkt für Punkt, und sehen, okay, wo stehen sie, wie schaut es jetzt aus, was haben sie gesagt. Also da im Detail könntest du dann die anderen Folgen gehen, aber ein Überblick, das bestimmende Thema war das Budgetdefizit. Ja, wir sind massiv im Defizit drinnen, ja, haben ein Verfahren bekommen von der EU, was an sich gut ist, ja, weil da müssen sie auch jetzt was machen, weil das wollen sie sich dann doch nicht umhängen, dass die uns dann bestrafen muss Richtung Griechenland. Ne? So weit ist es ja noch lange nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr prägendes Thema. Und lustigerweise irgendwie der Herr Mauterbauer, unser Finanzminister, der neue, ein Sozialdemokrat, ist der beliebteste Politiker aktuell. Selbst bei eher konservativen Menschen. Ja? Die sehen, der ist pragmatisch. Der hat Ideen, der ist zwar sehr verschrien gewesen als der sozialistische Volkswirt, in dem Sinne, das hat er auch unterrichtet. Aber er weiß, wie das Spiel funktioniert. Er wirkt glaubwürdig, er macht Ansagen und er weiß, wie das Spiel läuft. Ja, im Detail kann man dann in einem anderen Podcast eingehen, aber der ist auf jeden Fall gut. Und es gibt einige Akteure in der Regierung, die wirklich wollen. Also die nimmt man ab, dass sie wollen. Verbinde ich mir ein bisschen aus. Aber da muss man schon zufrieden sein, wenn sie nicht alles torpedieren. Da bin ich schon froh. Was haben sie gemacht? Also es gibt low-hanging fruits. Ja, die kann man gleich abkassieren. Ja, zum Beispiel Bildung. Ein bisschen populistisch, aber an sich, sie haben ein Handyverbot gemacht. In Schulen gilt ab jetzt, ist schon jetzt, oder? Seit diesem Schuljahr, ein Handyverbot. Die Schüler geben die Handys vorher ab, werden eingesperrt und kriegen sie danach zurück.
Die Handys, nicht die Kinder.
Ja, man kann beides, das Ergebnis wäre ungefähr dasselbe, aber genau. Die Schüler sind zufrieden damit, also großteils. Ja, es gibt Umfragen, nicht nur in Österreich, auch europaweit und so, und die Jungen sagen, es ist feiner. Ja, es ist, wenn der Druck da ist, alle müssen wir auch. Und wenn es weg ist, wenn wir es nicht haben dürfen, ist es angenehmer. Das Suchtmittel ist ein bisschen weg. Ja, und das sehen sie gut und ist schnell ankommen bei den Leuten. Ja, die tun was. Ja, da ändert sich was. Und wir haben immer schon gewusst, das ist Blödsinn, diese Technik. Und das ist ankommen. Genauso haben sie mehr Autonomie, beziehungsweise sagen wir, besser strukturierte Autonomie in die Bildung gebracht. Es hat viel Autonomie gegeben, aber viel Wildwuchs. Unkoordiniert und nicht genau gewusst, was ist denn die Autonomie, was darf ich jetzt wirklich machen. Und da bringen sie ein bisschen mehr Struktur rein. Und sie lassen durchaus die Schulen viel entscheiden, aber ich glaube, die Evaluierung passiert dann auch mehr. Ja, dann sagen wir, okay, was ist gut? Und das ziehen wir dann hoch und machen nicht nur 1000 Versuche für größere Dinge. Aber das scheint mir zumindest der strukturierte Weg zu sein. Was sie auch gemacht haben, der Herr Schellhorn, ja, also, wer ihn kennt, er ist ein eigener Mensch, er ist auch durchaus populistisch unterwegs, ist von den Neos, ist Staatssekretär für Entbürokratisierung.
Ja, weil Bürokratie, also er ist wie Doge.
Ja, er ist Doge, die österreichische Doge-Variante, aber ein bisschen intelligenter als Doge aus meiner Sicht. Er hat auch gemeint, er kann die Kettensäge auspacken. Ja, er kann jetzt durchmarschieren und das hat er schon vor der Regierungsbeteiligung genauso gemacht. Aber er ist, glaube ich, nicht ganz blöd und hat dann einfach gemerkt, naja, in dem Fall ist das nicht so trivial. Es hängt ja alles mit allen zusammen. Und am Ende, wenn ich irgendwas wegstreiche, kann es sein, dass irgendwer stirbt. Ja, Sicherheitsvorschriften, irgendwas, das ist nicht ohne. Und das will keiner für sich am Zettel haben, sozusagen. Und er hat aber doch jetzt ein paar Sachen präsentiert. Einfache Dinge, die die Leute verstehen. Zielführend, na, weniger. Aber sie verstehen, die tun was. Zum Beispiel, in Deutschland heißt es TÜV, bei uns Pickerl fürs Auto. Haben sie die Zeiträume verlängert. Na, man muss jetzt nicht mehr alle, ich glaube, bei neuen Autos 3 Jahre und dann 2 Jahre. Und das haben sie einfach ein bisschen verlängert, dass die Leute nicht so oft in die Werkstatt müssen und das Pickerl erneuern. Und kann man, glaube ich, bei den aktuellen Autos Qualität genauso auch machen. War auch schon lange geplant, aber er hat es halt gemacht. Ja. Und da sind so kleine Punkte drinnen. Sie haben auch eine Website, wo man Sachen einschicken können, eine Formulare, die man nicht mehr braucht. Die haben sie angeschaut, Faxformulare, also ihre Dinge sind gestrichen worden. Und da sind sie jetzt Schritt für Schritt dabei. Und da ist nur eines in der Pipeline, wenn sie sich weiter zusammenreißen, dann glaube ich, kommt da auch was. In sinnvoller Art und Weise und nicht, da haben wir mal alles weg. Ja. Und lassen wir Leute wieder sterben, damit wir es wieder machen können, weil so entstehen Gesetze dann in diesem Bereich. Was sie leider auch gemacht haben, ist die Symbolpolitik. Ja, die haben sie sehr, sehr viel gemacht. Ja. Kopftuchverbot bei Schülerinnen in der Unterstufe, also Volksschule in Österreich und Hauptschule. Nicht für Lehrerinnen, das muss man auch dazu sagen. Das ist die freie Entscheidung der Lehrerinnen. Aber das haben sie gemacht, haben sie durchgezogen, glaube ich, mit Zähneknirschen von allen Beteiligten außer der ÖVP. Und da sieht man durchaus, sie wollen zusammenarbeiten und das war, glaube ich, nicht leicht. Es ist wirklich eine schwierige Diskussion, das Ganze. Aber auch das ist ein Thema, das kann bei den Leuten ankommen. Es kann aber auch ankommen, es wollte die FPÖ immer schon, also wollen mit der FPÖ. Es ist noch nicht klar, aber sie tun was. Genauso der Familiennachzug, ja, den wir quasi auf Null gedreht haben. Sie heften sich an, dass sie auf Null gedreht haben. Naja, sie sind bei 60 Leuten gestartet letztes Jahr, weil da schon Dinge passiert sind vorher. Jetzt sind wir halt bei einer Person, die nachgeholt worden ist im letzten Monat statt 60. Also das ist eigentlich keine Symbolpolitik. Aber sie können es verkaufen, wir machen Österreich sicher. Kann noch hinten losgehen, wie immer Symbolpolitik. Ja, weil das besteigt wiederum die rechte Seite. Aber das ist halt die ÖVP. Die wollen, sie kennen nur das, was sie immer schon gemacht haben und das ist der FPÖ, Dinge nachzuahmen sozusagen und meinen, die Leute kommen zurück. Werden wir sehen. Was sie auch gemacht haben, ist das Waffengesetz. Eines, das den Namen verdient. Ja, es war in Graz bei einem Anschlag. Heuer in einer Schule, klassischer Amoklauf. Und da haben sie sich endlich einmal geeinigt. Österreich hatte bis jetzt eines der schwächsten Gesetze. Wir haben schon einmal ein liberaleres Gesetz gehabt wie die USA. Und dementsprechend mehr Waffen als überhaupt irgendjemand anderer in Europa, glaube ich so.
Immer mehr Glock.
Ja, Glock. Heimmarkt. Ja, der Einfluss durchaus groß, ja, von dieser Firma und auch von anderen. Aber da haben wir jetzt ein Gesetz, das tatsächlich den Namen verdient. Es gibt Überprüfungen psychologischer Art und nicht irgendwelche wilden Fragebögen, wie es bisher war, wo einfach offensichtlich ist. Ne, ich darf nicht ankreuzen, ich bin psychopathisch. Es war tatsächlich genau so. Und jetzt haben sie Überprüfungen, mehrstufige Überprüfungen, psychologisch auf dem neuesten Stand. Also da ist was passiert und das wollte die ÖVP mit Sicherheit nicht. Die FPÖ sowieso nicht. Aber sie haben es gemacht. Auch da haben sie müssen die Zähne zusammenbeißen und haben sich auf Dinge geeinigt. Was sie auch gemacht haben, da sparen wir natürlich immer wieder bei den Falschen, aber sie probieren es bei allen zu machen. Es ist zum Beispiel, sie haben ein Lohnpaket von den Beamten aufgeschnürt, das die Grünen noch beschlossen haben. Wo ich mich immer noch frage, warum? Das ist mir nicht ganz klar gewesen, weil da war schon klar, dass die Inflation hoch ist und das Budgetloch hoch ist. Aber sie haben es gemacht und sie haben es wieder aufgeschnürt. In Absprache mit der Gewerkschaft. Sie haben probiert, das irgendwie drüber zu bringen. Fatales Zeichen eigentlich. Aber sie haben es so weit drüber gebracht, weil sie gesagt haben, ja, das müssen wir machen, aber wir müssen es überall anders auch. Ja, sie probieren es zu kommunizieren, dass überall gespart wird und auch bei den Beamten. Und wenn es besser wird, kriegen sie auch wieder mehr. Also es ist an der Schwelle des Unerträglichen, aber es ist nur erträglich, irgendwo. Ja. Und was sie auch gemacht haben, ist Förderkürzungen. Sehr vieles Grünes. Ja, also da haben sie die Förderungen, die Grünen eingeführt haben in der letzten Regierung, in Richtung Ausbau neuer erneuerbare Gesetz, Photovoltaik eben und Speicher und alles Mögliche. Da ist wirklich viel Geld, also Klimaticket auch. Also es ist wirklich viel passiert. Überfordert auch zum Teil, hat auch der Rechnungshof schon gesagt. Das war zu viel des Guten. Aber sie haben sich dann wieder, sie haben das zumindest schon mal weggetan und schauen jetzt die nächsten Jahre, was kann man denn noch wegtun an Dieselprivileg und solche Dingen. Also da probieren sie tatsächlich Schritt für Schritt positive Dinge zu machen. Ja.
Schauen wir uns generell an, was für die nächsten Jahre noch so geplant ist. Wie gesagt, wir gehen das ganze Regierungsprogramm derzeit in unserer Staffel durch. Aber gerade ein paar so wichtige Eckpunkte. Ich meine, durch Dieselprivileg, das dürfen wir nicht abschaffen, die armen Autofahrer. Aber tatsächlich wird eben an das gedacht, das Dieselprivileg, bei uns ist der Diesel viel weniger besteuert, das irgendwie aufzuheben. Worauf gerade Anfang des Jahres jetzt sehr viele gespannt sind und glaube ich auch viele hoffen, ist ein Industriepaket. Ähnlich wie auch in Deutschland, wie in ganz Europa, schwächelt die Industrie bei uns sehr stark. Und da will jetzt die Regierung einfach Pakete schnüren, um der Industrie zu helfen. Also da geht es jetzt nicht darum, dass Industrieunternehmen verstaatlicht werden, aber wir quasi einen kommunistischen Finanzminister haben, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, sondern einfach, dass man schaut, wie kann man die Unternehmen unterstützen, einfach wieder innovativer und schneller und wettbewerbsfähiger zu werden. Das soll Anfang des Jahres gleich kommen. Und dann, Alex hat es angesprochen, wir haben ein sehr, sehr großes Budgetdefizit. Und dieses Budgetdefizit, das ist gefühlt jeden Tag nur größer geworden. Man hat uns im Wahlkampf erklärt, das ist alles kein Problem, dieses durch Wirtschaftswachstum, durch Enormes, wird es wieder zugedeckt. Man hat uns gesagt, naja, da gibt es noch geheime Gelder, die das irgendwie stopfen. Die waren nicht da. Der Finanzminister, der uns immer erklärt hat, alles kein Problem, der ist nach Brüssel entfleucht und ist jetzt Kommissär dort. Und jetzt haben wir diesen neuen Finanzminister und der ist sehr ehrlich. Und der sagt uns genau, wo die Defizite sind. Im Bund hat man jetzt Maßnahmenpakete geschnürt und wieder halbwegs aus. Also wir haben immer nur 4%, glaube ich, ungefähr Budgetdefizit, aber trotzdem, also wir werden besser. Das größte Problem liegt derzeit bei Ländern und Gemeinden. Und Länder und Gemeinden, das sind oft Ausgaben, die der Bürger sehr direkt spürt. Wenn die Gemeinde zu wenig Geld hat und am Abend keine Straßenlaternen mehr eingeschalten werden oder der Müll nur mal alle 2 Wochen abgeholt wird statt jeder Woche, spürt es der Bürger sofort. Der Bürger spürt nicht, ob es jetzt eine Entwaldungsverordnung der EU gibt. Aber der spürt genau das, wenn der Müll nicht abgeholt wird. Und das wird ganz schwierig nächstes Jahr in Verhandlungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Wie man das schafft, das Defizit, das ja ein gesamtes Defizit ist, also da nach Brüssel, wo wir das Verfahren haben, wird ja nicht nur der Bund gemeldet, sondern alle Körperschaften. Und da, das wird ganz schwierig, das auszutarieren. Zu sagen, okay, wir müssen alle sparen. Niemand will sparen natürlich, aber irgendwie müssen wir uns da auf einen Konsens einigen. Und bei uns gibt's schon seit, ich bin jetzt 40, es gibt seit 40 Jahren mindestens so eine einfach so Diskussionen rund um Föderalismus, wer wie viel Macht hat, wer was steuert, die Bildung, die Gesundheit, das Soziale und so weiter. Jeder will immer das Geld haben und das Prestige, aber dann irgendwo Einsparungen zu machen oder Verantwortung zu haben, das ist schwierig. Also das wird, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung. Genau,
das Problem dabei ist auch, dass Effizienzsteigerung meistens Kompetenzverlust heißt. Auf der anderen Seite für irgendjemand muss so sein. Und deswegen haben wir seit 30 Jahren das nicht zusammengebracht. Ich bin so noch deutlich älter wie du und kenne diese Diskussion immer schon. Und da gibt es noch mehr so Themen und sie probieren es gerade. Ja, sie machen eine Kommission, wo alle drin sitzen, inklusive der FPÖ. Ja,
der genau, weil das wird auch ein Thema sein, Gesundheit und Pflege. Wir werden immer älter, wir brauchen immer mehr Pflegekräfte, wir brauchen immer mehr Organisationen für die Pflege. Wir haben immer weniger Geld dafür und das wird ein großes Thema und da wird es interessant werden. In der Steiermark, in einem Bundesland in Österreich, gibt es derzeit einen FPÖ-Landeshauptmann, der sehr stark im Wahlkampf auch damit geworben hat, dass er sich eben gerade konkret um Krankenhausstandorte und so weiter kümmern wird. Und das wird ganz interessant in diesen Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ, NEOS in der Bundesregierung und den einzelnen Länderchefs. Das sind ja alles so kleine Kaiser, einer heißt sogar Kaiser. und da eben, es geht um Pfründe, es geht um Verantwortung, es geht um auch dem Bürger zu sagen, schau, ich hab dir das neue Krankenhaus gebaut und nicht zu sagen, irgendein Minister in Wien hat da das Krankenhaus gebaut. Also das, glaube ich, wird sehr schwierig, wenn Sie diese Kommunikationsstrategie weiterfahren wie bisher, kann Ihnen auch das gut gelingen.
Genau, wenn nicht dann der Herr Doskozil, der SPÖ-Bundes-, der Landeshauptmann vom Burgenland, wenn er seine Stimme dann hier und da findet und aufsteht und ja, ihr könnt das ja nicht machen, weil ansonsten schafft es uns die Länder ja ab. Wir haben ja nichts mehr anders wie das. Das ist ein Armutszeugnis fürs Land, aber er hat natürlich einen Punkt. Ja, man muss, wenn man Strukturen hat, müssen die auch Sinn haben. Das kann aus so einem Reformprozess rauskommen, ja, vielleicht brauchen wir es nicht mehr. Wäre ich schon lange dafür. Ja, wie der Bürgermeister, ja, noch, also ein bisschen größer, der Regionen und so. Aber es ist, ich bin ja immer ein bisschen zu weit für das Ganze. Oder zu weit hinten als beiden.
Immer diesen Landeshauptmannen ihre Krone wegnehmen, wirklich. Ja. Generell, was ist so das Fazit von uns über diese neue Dirndl-Koalition, abgesehen von tollen Namen, den ich mir ausgedacht habe, dass uns kommt vor, und wir sind, das würde man den Podcast nicht machen, politisch sehr interessiert. Wir schauen das auch immer. Wir hören tausende Podcasts zu den Themen und so weiter. Es kommt uns derzeit sehr konstruktiv vor, viel ruhiger, viel angenehmer. Ich meine, es ist nicht so schwierig, wenn davor jede Woche gefühlt unser Bundespräsident da gestanden ist und gesagt hat, ja, schon wieder was passiert. Der hat uns immer super beruhigt und so gesagt, alles ist in Ordnung, ich werde denen schon zeigen, den Lausbuben, wie es richtig geht. Aber es ist viel angenehmer und sie haben eben, wie ich gesagt habe, eine sehr gute Kommunikationsstrategie, das machen sie sehr gut und sie sind auch ehrlich in gewissen Dingen. Sie sagen auch, wir wissen, wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht, also jetzt nicht wir persönlich, sondern unsere Parteien halt, früher die, aber es gibt einfach diese Ehrlichkeit. Und auch wenn man sagt, okay, es gibt einmal Diskussionen zu gewissen Themen, das ist ja Politik. Politik wäre ja langweilig. Dann hätten wir die Einheitspartei, dann hätten wir aber auch keine Demokratie mehr. Und das wird sehr gut kommuniziert und auch ehrlich angesprochen. Und eben durch das, was alles so Anfang des Jahres passiert ist, hat man schon das Gefühl, dass sie auch eine gewisse Verantwortung für das Land verspüren, dass sie auch verspüren, jetzt müssen Institutionen gestärkt werden, jetzt muss man drauf schauen, dass auch gewisse Reformen gemacht werden, weil einfach sehr viele Jahre nichts passiert ist. Schaut die Deutsche Bahn an, viele Jahre nichts passiert, dann Verspätung. Und was sie nur schaffen müssen, alle gemeinsam und alle Parteien schaffen das, also sind da gerade in so einer Anpassungsphase, kann man sagen. Das sind so ihre neuen Rollen. Die Grünen waren in der Regierung, sind jetzt in der Opposition. Die FPÖ, okay, die muss sich nicht anpassen. Ich sage immer nein und dann ist es schon in Ordnung. Die ÖVP, die hat immer noch zum Teil so alte Muster. Es hat heuer bei uns eine Verhandlung gegeben zum Postenschacher, wo ein ÖVP-Politiker sagt, es war nur Service am Bürger, weil er jemanden einen Job verschafft hat, für den er nicht qualifiziert war.
Als Chef vom Finanzamt, also nicht da, der Tischler braucht noch jemanden. So.
Ja. Aber
Braunau noch dazu.
Aber, ja, das ist schon gleich. Ja. Aber der, also, und da ist einfach kein Einsehen von der ÖVP, dass man das nicht so macht. Dass man einfach sagt, schau, das ist jetzt mein Freund, bitte gib dem den Job. Also. Und sie fallen dann auch immer wieder in diese Populismusfalle auch, die gibt's auch, wenn man dann wieder sagt, so 2/3 der Österreicher haben vor nichts mehr Angst als vor Muslimen. Das ist rein populistisch und das wird dann halt wieder hochgekocht natürlich auch und ist einfach eine Anbiederung an der FPÖ. Das sind gewisse Teile von der FPÖ, wo man auch immer nicht weiß, sind es einfach nur so Kurzjünger, die sich da wieder an ihn annähern wollen und das wieder den Boden für ihn wieder bereiten wollen. In der SPÖ, du hast sehr schon angesprochen, da kommt aus den Ländern sehr viel Widerstand auf. Gerade Wien, das ist sehr, also ist flächenmäßig kleines, aber bevölkerungsmäßig sehr großes Bundesland und das wird SPÖ geführt, schon seit immer. Und da kommen dann auch immer wieder Schüsse gegen die Regierung und bei den Neos, die gibt's jetzt seit einigen Jahren eben als Partei, sind jetzt das erste Mal im Bund in der Regierung und die müssen das auch lernen. Da gibt's eine Politikerin, Stephanie Crispa, die ist sehr bekannt in Österreich, weil sie in vielen U-Ausschüssen war und die hat ihr Mandat zurückgelegt zum Beispiel, weil sie gesagt hat, das ist für sie nicht mehr vereinbar. Und ich glaube, das ist immer, sie sind die kleinste Partei in der Koalition. Das heißt, sie bringen auch nicht alles durch, natürlich, von ihren Themen. Koalition ist immer eine Kompromissfindung. Und da müssen sie gerade alle, so reinfinden. Und dann vielleicht auch nur von außen, weil wir haben ja nicht innen schon genug Probleme, kriegen wir von außen Zurufe. Trump will uns ja Liberation Day, auch für Österreich, der will uns da herausholen aus den Fängen der EU, den wir ja gefangen sind, weil als kleines Binnenland hat man voll viel Chancen alleine. Und der will uns da helfen und der ist sehr gut befreundet mit dem Peter Thiel, der wieder sehr gut befreundet ist mit Sebastian Kurz, der war mal unser Kanzler. Also da gibt's von außen schon auch einfach ja so Kommentare über uns, die natürlich intern dann auch wieder zu Diskussionen führen.
Das ist schon der erste Schritt zur Teilung, das der Herr Trump will. Er ist, indem er es anspricht, wir diskutieren es daheim und sagen, war eh nicht schlecht. Aber es können auch genau das Gegenteil wieder ist. Von außen Zurufe führen oft einmal zur vereinigten Reaktion dran. Meistens was negativ in Österreich, ne? Waldheim oder auch die Schwarz-Blau 1 ist es genauso gewesen. Vielleicht ist es wieder so, dass man sich genau gegen das stellt, werden wir sehen. Aber wenn wir schon international sind, ne? Von außen kommen die Zurufe. Jetzt wollen wir mal das Ganze ein bisschen vergleichen mit der deutschen Politik aktuell. Ihr habt auch gewählt, ihr habt auch einen neuen Kanzler und sie sagen auch, sie haben einen neuen Stil. Schauen wir mal. Also der öffentliche Streit, glaube ich, den habt ihr definitiv. Bei uns ist er nicht mehr so da, aber in Deutschland, also das ist eine Dauerstreiterei aus meiner Sicht, weil sie eben nicht diese klare Kommunikation und das Leben leben lassen, sondern sie wollen immer noch das Maximal für sich, für ihr Klientel rausholen und nicht fürs Land. Das kommt zumindest rüber, ja, und das merken auch die Leute, ja, und dann schauen sie, welche Partei repräsentiert das besser. Aus meiner Sicht im besseren Fall noch auf der linken Seite, aber meistens gehen sie noch rechts. Und die Kommunikation wird einfach durch die AfD beherrscht. Wenn sie es muss, man, sie zerstören sich ja schon selber, aber die Themen werden von der AfD gesetzt. Ja, ein gutes Beispiel ist die Wahl zur VfGH-Präsidentin, die gescheitert ist, erstmalig, hat es überhaupt noch nie gegeben, durch eine Kampagne, die AfD gestartet hat, die dann in die CDU gekommen ist. Diese extremen Dinge wollen im Prinzip den Sturz der Regierung, damit sie endlich mit der AfD dürfen. Und damit haben sie schon von außen das Ganze beeinflusst. Ja, und das, ja, auch das merken die Leute. Das macht nicht glaubwürdig für die Regierung, wenn sowas funktionieren kann. Dann haben sie Versprechen gebrochen. Ja. Sie haben einfach ein Sondervermögen ohne Ende aufgestellt, aber die Leute merken keine Verbesserung. Ja, das ist noch nicht spürbar. Ob das noch nicht oder jemals spürbar wird, werden wir sehen.
Die Leute halt keine Panzer bauen.
Ja, nur, machen würden, ja, zum Beispiel. Da werden sie es dann spüren. Aber bei der Strompreissenkung haben sie es auch versprochen. Und am Ende hat es nur die große Industrie bekommen. Ja, ich verstehe schon, bin auch selbstständig, ich weiß, wie Wirtschaft funktioniert. Natürlich ist Strompreis ein Ding. Aber dass man es alle verspricht, dann kriegen es nur die Großen und sonst niemand. Dann rufen sie wieder ein bisschen zurück und geben so 30 Euro dann doch nur an die Kleinen. Ja, man, das ist Verarsche. Ja? Das ist wiederum nicht glaubwürdige Politik. Sowas, so verhindert man die AfD definitiv nicht. Dann gibt es einfach so abwertende Kommunikation über das Stadtbild-Thema vom Merz, wollen wir ja gar nicht weiter reden. Aber das sind auch Dinge, die stärken sie die AfD, weil die sagen das die ganze Zeit. Der Merz sagt, ah, ja, dann wird es schon passen. Das ist die Kommunikation. Ja, in Deutschland, das ist der Unterschied zu Österreich. Wie gesagt, da probieren sie es zumindest anders zu machen. Die Blackholm schießt dann wieder raus mit diesen 2/3 von Österreicher haben Angst vor Muslimen. Wie lächerlich. Aber im Großteil probieren sie es. Und Der Außenkanzler Merz steigt das Ganze auch nicht. Der ist nie daheim, der wird daheim schon in Zöhn sein, der kümmert sich lieber um die Weltpolitik. Ja, das schafft kein Vertrauen. Das sind so die groben Punkte, was wir uns so von außen auffallen, die sich uns unterscheiden. Bis kurz war das genau so auch bei uns. Ja, bei uns war das genau dasselbe Spiel. Hat aber dazu geführt, dass die FPÖ in Richtung 30% und in dem Umfang über 38% momentan liegt, aber stabil zumindest. Und solange keine Wahlen sind, wird sich das ja nicht verändern, weil Umfragen ändern sich nur vor Wahlen und nicht vorher. Also da haben wir noch Zeit. Und da eine Zusammenfassung noch drüber zu kommen, wir haben uns Zeit gekauft in Österreich. Das ist nicht die Superlösung, die wir jetzt da haben. Ja, wir machen konstruktiv, lassen zuerst die FPÖ sagen, was sie wirklich tun würden und diese Arbeitsweisen, die wir beschrieben haben. Aber das ist ein Zeitgewinn. Wir haben jetzt eine Legislaturperiode Zeit, die Systeme wiederum anzupassen, weil die FPÖ kommt danach wieder. Da kann man fast sicher sein, in irgendeiner Art und Weise, das System vorzubereiten und so gut wie möglich gute Politik für den Bürger zu machen. Das ist das, was sie probieren. Ob es funktioniert, werden wir sehen.
Und unser großer Vorteil, das ist auch im Gegensatz zu Deutschland, ist das, dass keine großen Wahlen anstehen. Nächstes Jahr wird in zwei Landeshauptstädten gewählt, aber in keinem Bundesland wird gewählt, es wird im Bund nicht gewählt. Also das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, um einfach einmal ruhig vor sich hinarbeiten zu können. Und da, glaube ich, da ist es dann einfach auch leichter, so diese Schnellschüsse ein bisschen zu unterlassen. Mhm. Oder auch so das, wenn wir davor gesprochen haben, diese enormen Lohnerhöhungen für Beamte, die es vor der Wahl noch gegeben hat. Ja, warum war das? Das war Wahlzuckerl für die Beamten.
Ich hat nichts genutzt für die Grünen und war auch nicht richtig für den Staat. Also da muss man einfach so, wir kritisieren ja jeden, auch die Grünen natürlich. Das war nicht gescheit vom Kogler. Verstehe schon, warum es dahin gekommen ist, aber das war klar, man muss es aufschneiden. Das war viel zu viel. Ich vergunne es ihnen ja, um Gottes Willen. Aber es ist wäre ein schlimmes Zeichen
gewesen. Genau, und deshalb kann man es jetzt machen, weil man jetzt gerade mal keine Wahlen schlagen muss. Und was aber vielleicht im Negativen nur zu sagen aber bei uns war es in den letzten Jahren so, und vielleicht fällt es uns deshalb auch so auf, es war eben sehr viel Populismus in der Politik. Ich meine, für uns gut als Podcaster, weil wir immer wieder ganz interessante Podcasts machen können.
Ja, aber für mein Herz war es nicht gut.
Nein, es war nicht gut. Alter Mann, müssen wir auf die schauen, deswegen gibt es jetzt eine neue Regierung. Aber was schon ist, durch diese Verschiebung immer wieder der Grenzen, die Verschiebung des Sagbaren, gewöhnen wir uns auch an das, was heute noch nicht sagbar ist, ist morgen schon, weil wir die Grenzen verschieben. Und wir gewöhnen uns immer mehr an diesen Populismus. Und das ist in Österreich sicherlich der Fall, dass wir uns sehr stark an das gewöhnt haben. Auch wir. Also das ist auch, wenn wir diskutieren, über manche Dinge diskutieren wir gar nicht mehr, wo wir vor 10 Jahren vielleicht nur eine Stunde lang drüber gesprochen
haben. Genau, Diskursverschiebung haben wir letztes Jahr ganz viel abbearbeitet. Ja. Und was eben auch ist, die Brandmauer in Deutschland, ne? Wenn man jetzt nochmal auf das Thema vom letzten Jahr und im Prinzip das Thema, das euch jetzt dann wirklich ansteht. Ja, da könnt ihr darauf wetten, dass die brechen wird. Sie ist in Deutschland selbst schon durchlässig. Ja, das hat man jetzt gesehen bei der Wahl von der Richterin. Man hat es schon in manchen Ländern Tendenzen, auch auf Gemeindeebene ist sie im Prinzip auch schon weg. Und auf der EU-Ebene ist sie im Prinzip auch schon undicht. Ja, die bricht gerade. Da ist der Herr Weber heute, gerade irgendwas gelesen noch, der schließt, also sie wollen im Prinzip jetzt mit der rechten Seite die Koalition machen, soweit es das nicht auf der EU-Ebene gibt, aber was halt bisher Konsens war auf der linken Seite mit Grünen und liberalen Kräften. Das ist jetzt, wird dann wahrscheinlich umdreht. Kann jetzt als Drohung ausgelegt werden, aber am Ende wird fallen. Man merkt es ja schon. Ne? Das sind jetzt Gesetze umgedreht worden, abgeschwächt worden. Naja, Demokratie funktioniert. Rechts ist mehr gewählt worden. Es verändert sich Politik. Also so gesehen aus Demokratieverständnis ist es gut. Ideologisch ist es schlimm, aber genau das ist es. Also es wird aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, die Brandmauer fallen. So oder so. Meines Erachtens die Aufgabe, gute Politik zu machen, naja, da seid ihr jetzt nicht ganz auf dem richtigen Weg, aber das System auf Vordermann zu bringen. Was könnte passieren? Was wäre, wenn? Klassisch, das ist genau das Publikum, was das ja die ganze Zeit macht, auch im Job und eigentlich wahrscheinlich immer Worst-Case-Szenario im Kopf durchspielen irgendwie und darauf ein System auslegt. Ich bin Systementwickler, also das ist ein Leidenschaftsthema von mir, Systeme resilient zu machen. Ja, die FPÖ war bei uns schon an der Macht. Sie haben es nicht ganz geschafft. Mehr als eine Legislaturperiode schaffen sie auch nicht. Mehr ist wirklich problematisch. Es ist ja ganz schön schlimm. Aber auf das müsst ihr euch aus meiner Sicht vorbereiten. Die ganze EU muss sich da vorbereiten, weil die Brandmauer wird auf Dauer nicht halten. Das ist leider traurige Abschied.
Ja, für uns voll ist strukturiert ja gut. Also in Österreich alles happy baby.
Ja, voll.
In Deutschland, da haben wir Dann halt genau. Alice im Kanzleramt.
Genau, aber gesagt, es gibt andere Wege. Ich hätte es nie gedacht, dass die ÖVP konstruktiv wird. Wirklich nicht. Die haben die IV, also die industriellen Vereinigung, die immer wieder schon vor 100 Jahren probiert haben, die Nazis an die Macht zu bringen. Die haben es schon wieder probiert. Ja, die Wirtschaft hat probiert, um jeden Preis die FPÖ an die Macht zu bringen. Sie haben es nicht geschafft. Und jetzt probieren sie, konstruktive Politik zu machen. Und das ist ein Schritt, um die Rechten zu schwächen. Um Pluralität zuzulassen. Das ist das, was Österreich gerade probiert. Ob es funktioniert, weiß ich nicht, aber zumindest haben wir eine Legislaturperiode gewonnen.
Das kann man nächstes Jahr erzählen auch wieder.
Ja, da geht es dann, wie, und wie es weitergeht.
Genau.
Ja, das wäre so der Rück- und Ausblick aus unserer Sicht.
Auf jeden Fall vielen Dank für die interessante Information. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, wahrscheinlich sogar sehr viel Zeit, 5 Minuten Zeit für Fragen. Gibt es allfällige Fragen? Dann bitte gerne da hinten.
Weil jetzt die letzten paar Minuten über die Brandmauer-Seife geredet wurde. In Österreich haben wir nicht wirklich so etwas. Ja. Und trotzdem sieht man auch jetzt bei der letzten Regierungsverhandlung irgendwie, dass die Leute nicht unbedingt mit der FPÖ kollieren wollen, weil es einfach nicht produktiv ist. Mhm. Jetzt ist meine Frage, inwiefern reden wir noch von einer sehr löcherigen Mauer und ist es nicht vielleicht einfach dieses Grund, ich will nicht mit der AfD regieren, weil es eh nichts bringt. Ist die Mauer wirklich noch da?
Eben, also wie du schon gesagt hast, in Österreich hat sie sie nie gegeben in Wahrheit. Und in Deutschland, ja, es gibt sie schon. Sie weigern sich noch zusammenzuarbeiten, aber das wird brüchig. Aber da ist aktuell schon noch der Konsens, ne, am Bundesebene, Landesebene wird nicht koaliert, wird nicht miteinander gestimmt, mit Einzelfällen, die es schon nicht mehr gegeben hat. Aber am Ende des Tages ist es eine Mehrheit, die sagt, ich will zumindest das nimmer und dann will ich das. Es kann jetzt links oder rechts sein. Extreme sind immer schwierig, aber man kann aus meiner Sicht Extreme, und das kann man aus der Vergangenheit lernen, Extreme können nur abgebaut werden, indem dass sie in die Realpolitik kommen. Immer mit Vorsicht. Das Ding ist, bei uns hat die FPÖ, wenn es jetzt so weitergeht und vor allem, wenn es nicht so jetzt gemacht werden wäre, sie waren bei 38% in Umfang, über 40%. Ja, das ist eine Sperrminorität, es gibt keine Verfassungsänderung mehr. Und das ist zu verhindern. In der Regierung zu sein mit 28-30% und noch Kontrolle über die Verfassung zu haben, vielleicht als zweite Partei in der Regierung zu sein, das wäre kontrolliert, sie an die Macht zu lassen. Ist problematisch, ist riskant, aber aus meiner Sicht eine der einzigen Lösungen. Und in Deutschland, wie gesagt, geht man eher in die Richtung, jetzt werden sie mehr. Und irgendwann sind sie so mächtig, so wie sie jetzt in Ländern schon mächtig werden, dass sie alles verhindern werden. Und dann zerstören sie die Demokratie und sie sind dann die Retter. Genau das ist die Opferrolle, immer. Und sie stellen die ganze Bevölkerung als Opfer dar und dann werden sie gewählt. Das ist leider die Taktik.
Dankeschön. Weitere Fragen? Gerne dort. Dann nachher hier.
Ich würde noch mal ganz kurz zum Anfang Ihres Vortrags gehen, weil es darum gegangen ist, was der Bundespräsident nicht alles gemacht hat. Und ich sehe das ein bisschen problematisch, wie wenig in Österreich die Wählerschaft über die Rechte und Pflichten des Bundespräsidenten weiß. Und ich glaube, dass das uns nur sehr auf den Kopf fallen kann, wenn dann irgendwann diese Periode vorbei ist. Wie seht ihr das?
Dass jeder unseren Podcast hören sollte, weil da wird das erklärt. Aber ja, also stimmt da genau zu. Wir denken immer, das ist so wie früher der König, nur ohne Krone und halt irgendwie gewählt. Aber das ist ja nicht da. Der Bundespräsident bei uns theoretisch, verfassungsrechtlich, hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es ist eben nicht nur zu sagen, du jetzt mit dem oder mit dem oder mit dem. Und da, glaube ich, braucht sicherlich nur eine Aufklärung und die bräuchte es vor allem vor dem nächsten Wahlkampf und die bräuchte es auch von den Kandidaten im nächsten Wahlkampf. Und nicht, dass man wieder darüber streiten, ob jetzt das Bargeld abgeschafft wird oder nicht, so wie beim letzten Wahlkampf.
Generell Bildung ist immer ein Punkt. Politische Bildung im Speziellen, generell Bildung hilft der Demokratie. Und auch das, da haben sich die alten Parteien bisher untergraben. Die haben Bildungsstandards gesenkt, die haben geschaut, dass möglichst viele in die Wirtschaft kommen. Jeder muss durchkommen. Ja, und damit senkst du das Level sozusagen, wie du abstrahieren kannst. Und das wissen wir gerade.
Ja. Dankeschön. Hier vorne war noch eine Frage.
Ihr habt seit diesem Jahr auch ein Informationsfreiheitsgesetz in Österreich. Ja. Kann man da schon irgendwie zu sagen, ob das angenommen wird, ob das läuft, ob das irgendwie von der Politik irgendwie untergraben wird oder ob das angenommen wird?
Man hat gedacht am Anfang, und das waren ja auch davor schon immer die Gründe, warum man das so lange hinausgezögert hat bei uns, war es so, dass man gesagt hat, da werden jede kleine Gemeinde wird dann überhäuft mit Anfragen. Nein, es wird verwendet, man merkt es vor allem im Journalismus ganz stark, dass bei Themen, die einfach sehr lange unter Verschluss waren bei uns, jetzt immer mehr Berichterstattung dazu kommt. Es gibt da einige schon so Aktivisten, jetzt nicht, wie fragt den Staat, so groß ist es nicht da, aber doch in die Richtung, die sich durchklagen durch die Instanzen, wo einfach Dinge nicht rausgeben werden, wo Dinge verzögert werden und so weiter. Aber es wird angenommen. Und ich denke schon, seit es gibt, drüber nach, was ich bei meiner Gemeinde anfrage.
Genau. Und da zur Ausführung dieses Gesetzes, ja, sie haben so, die ÖVP hat probiert, das so zu verwässern, wie es gerade geht. Sie haben es gemacht, weil wir es müssen haben, auch die einzigen in Europa, die es nicht gehabt haben. Und man kann quasi, sie können ablehnen ohne Begründung, also sie können warten 2 Monate und dann musst du es reinklagen. Und das machen jetzt gerade Leute. Und das wird besser. Also es wächst gerade, aber es ist großartig, dass wir es haben. Ja, aber da kommt noch viel, da kommt auch vielleicht bei uns im Podcast was. Ja.
Super, vielen Dank. In der Zeit sind wir gerade perfekt. Falls noch weitere Fragen bestehen, dann wahrscheinlich gerne direkt an euch.
Gerne
nochmal ein großes Dankeschön an die 2 Referenten, okay. Alex und Theresa. Uns Österreichs jetzt. Vielen Dank. Free audio post-production by Alphonic.com.